Freundschaft, was zwischen uns steht. Wir sind jetzt bei Teil 3. Wir haben die letzten zwei Male schon ganz wesentliche Punkte gehört. Ich möchte noch mal ganz kurz ein paar Punkte nennen. Wir hatten festgestellt, dass Freundschaft ein Teil unserer DNA ist, weil wir als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Wir haben einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Sie immer waren und sie werden immer sein und immer in einer Gemeinschaft, in völliger Liebe zueinander, in völliger Beziehung zueinander und damit auch in völliger Freundschaft miteinander. Und Adam konnte alleine diesen dreieinigen Gott nicht widerspiegeln und darum braucht es eine Eva, ein Gegenüber, ein Partner. Nur zusammen konnten sie Beziehungen widerspiegeln, wie Gott Beziehung ist. Und haben uns letztes Mal angeguckt, biblische Beispiele von Freundschaft. Wir haben uns David und Jonathan angeguckt und wir haben uns ein bisschen mit Ruth und Naomi beschäftigt und mit dem einen oder anderen Spruch und festgestellt, die Bibel kennt sowas wie Seelenverwandte oder zumindest jemanden, der so eng zu uns ist, wie ja, ein Bruder in der Familie oder wie ja, Familienangehörigen. Die Bibel nennt oft enge Freunde zusammen in einem Kontext mit Familie. Und genau das haben wir erlebt mit Jonathan und David und mit Ruth und Naomi. Und wir haben festgestellt, dass Jesus der bessere Jonathan ist. Wenn wir David und Jonathan lesen, dann denken wir so, wow, das ist cool, das will ich auch. Oder vielleicht denkt ihr es auch nicht. Ich denke es immer. Aber wir dürfen wissen, dass was das Alte Testament beschreibt, auch nur ein kleiner Snapshot ist, ein kleiner Abschnitt, ein kleines Bild dessen ist, was Jesus für uns ist oder für uns sein kann. Jesus möchte mit uns Freund sein und er opfert sich noch viel mehr als Jonathan für David und in jeder anderen Hinsicht auch. Jesus ist der bessere Jonathan. Zu ihm können wir heute noch Beziehungen haben. Und heute wollen wir uns mal ein bisschen mit der Frage beschäftigen, warum wir das jetzt aber nicht so super oft erleben. Oder warum wir es manchmal anders sehen heute. Wenn das so gut und wichtig ist, was wir letzten Mal besprochen haben, wieso erleben wir dann so wenig davon? Und das Ding ist, Freundschaft ist schön, aber ich glaube, Freundschaft kann auch zerbrechlich sein. Es gibt heute eine Diskrepanz zwischen dem, was soll und dem, was ist, zwischen dem, was Gott geschaffen hat, in der Schöpfung, wie es perfekt war im Garten Eden und wie wir jetzt ja, das erleben in unserem Hier und Jetzt. Genau, es geht also heute darum, was Freundschaft zerstört oder auch manchmal verhindert und wir wollen am Ende auch darüber reden, wie wir sie wieder vielleicht auch herstellen können. Ich habe eben schon ein bisschen über die Schöpfungsgeschichte erzählt und da wollen wir wieder einsteigen. Und zwar mit dem zweiten Problem. Das erste Problem war, dass Adam alleine war. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Problem. Und das ist der Sündenfall. Wir lesen in Genesis 3, also im dritten Kapitel vom ersten Buch Mose. Als die Frau nun sah, wie gut von diesem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, laut der Schlange, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihren Mann davon, der neben ihr stand. Und auch er aß. Da gingen beide die Augen auf und sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Und deshalb machten sie sich Lendenschurze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Und am Abend, als es wieder kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Doch Gott rief den Menschen, wo bist du? Und der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst. Ich habe schon vor einigen Malen beschrieben, wie schön ich dieses Bild finde von diesem Garten Eden und dass Gott durch diesen Garten spaziert. Und wir wünschen uns so sehr, dass Gott irgendwie ja, so gegenwärtig ist, wie in diesem Garten, dass wir mit Gott spazieren gehen können, morgens durch den Tau oder was auch immer. Und hier ist es jetzt tatsächlich so beschrieben. Und wir denken, Wie cool ist das? Wie schön. Und das wollen wir. Und wir sehen doch sofort die Konsequenz von Sünde, von dieser Rebellion gegen Gott. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Früchten essen, nur nicht von diesem einen Baum. Und genau das tut der erste Mensch. Ja, sie essen von diesem Baum und sie fangen sich an, vor Gott zu verstecken. Das, wonach wir so Sehnsucht haben, diese tiefe Gemeinschaft mit Gott, für sie ist es plötzlich eine Bedrohung. Und sie merken, sie sind nackt und sie machen sich Lendenschürze, sie verstecken sich und haben plötzlich Angst. Sünde ist immer antisocial, antisozial. Sünde ist immer ein Beziehungskiller. Immer zu der Beziehung zu Gott hin, weil wir anfangen, uns vor Gott zu fürchten, weil wir anfangen, uns vor Gott zu verstecken. Aber wir merken, dass Sünde auch immer etwas ist, was uns untereinander beeinträchtigt. Ja. Hast du etwa von dem verbotenen Baum gegessen? Fragte Gott. Und der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir etwas davon. Da habe ich gegessen. Was hast du da getan? Fragte Gott die Frau. Die Schlange, sie hat mich verführt. Ja, es fängt an, Schuld von einem zum anderen zu schieben. Ich war es nicht, er war es, ich war es nicht, sie war es. Und, und Lüge kommt dazu. Und dann lesen wir noch ein Kapitel weiter. Und wir merken das ganze Karussell, Sünde, es dreht sich weiter und weiter. Bei mir jetzt nicht. Vielleicht ist die Batterie alle. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und er begab sich, als sie aufs Feld gegangen waren, erhob sich Kain wieder seinem Bruder Abel und schlug ihn tot. Und da sprach der Herr zu Kain, Kain, wo ist denn dein Bruder Abel? Und er sprach, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Rebellion gegen Gott, das, was wir Sünde nennen, es ist immer antisozial. Es zerstört immer Beziehungen zu Gott und auch zwischen uns, zwischenmenschlich. Wir haben Scham plötzlich, wir fangen an, uns zu verstecken, wir fangen an, uns zu isolieren. Wir wollen nicht mehr in der Gemeinschaft stehen, wir wollen nicht mehr im Licht stehen mit den anderen. Was könnten sie denken? Wie könnten sie uns vielleicht auch beschuldigen? Nicht, dass sie mich abschreiben. Nicht, dass sie mich verurteilen. Sünde entfremdet. Es schafft Misstrauen. Und ja, wir wollen uns vielleicht selber schützen. Wir distanzieren uns. Vielleicht ist auch unser Stolz verletzt. Und das Problem ist, verletzte Menschen verletzen. Das kennt ihr vielleicht auch bei so manchen Tieren. Wenn die verletzt sind, die lassen sich nicht immer gerne helfen. Manchmal schnappen die zurück und denkst du, du brauchst doch Hilfe. Was tust du denn? Aber so sind wir auch manchmal. Es gibt manchmal wunde Punkte in unserem Leben und da brauchen wir eigentlich jemand, der uns gute Worte zuspricht, der uns vielleicht das Evangelium zuspricht. Wir brauchen Heilung in unserem Leben und oft sind wir doch eher wie so, ja, ein Hund, der schnappt, wenn er Angst hat. Verletzte Menschen verletzen. Und wir haben Angst vor Verletzungen. Lieber gehen wir Konflikten aus dem Weg. Lieber Konflikte vermeiden, runterschlucken, unterm Teppich kehren, Menschen irgendwann vielleicht auch aus dem Weg gehen. Und es kann dazu führen, dass wir unterbewusst, vielleicht jetzt nicht super bewusst, aber im Unterbewussten sagen, ich brauche keine Freundschaften mehr. Ich will keine Freundschaften mehr. Ich komme besser alleine klar. Das, was ich erlebt habe, das tat irgendwie weh und das war nicht gut. Und ich habe versucht, Freund zu sein, aber ich habe nur Ablehnung erfahren und anscheinend will die Person nicht mit mir befreundet sein. Wir fangen an, wie vielleicht Adam und Eva, uns zu verstecken und nicht in Gemeinschaft zu leben. Das Problem ist, dafür sind wir nicht geschaffen. Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen zur Gemeinschaft hin. Wir sollen Licht sein, wie Gott Licht ist. Wir sollen im Licht leben. Wir sollen ehrlich und offen miteinander sein. Und es geht uns nicht gut. Und es tut uns nicht gut, wenn wir uns zurückziehen, alleine sind, alles in uns hineinfressen und alles mit uns selbst ausmachen. Dann gehen wir vielleicht ein, ja, und es lastet schwer auf uns. Das merken wir manchmal auch. Ist mir also eingefallen, ich kenne keine Statistiken dazu. Aber so mancher Verbrechensfall ist schon aufgelöst worden, weil Leute nicht für sich behalten konnten, was sie getan haben. Es musste irgendwie raus. Und ich glaube, wir merken, es tut nicht gut, wenn wir nur alleine sind und alles in uns hineinfressen. 1. Johannes 5, Kapitel 7, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7. heißt es, Gott ist Licht und wie auch er Licht ist, sollen wir im Licht leben und Gemeinschaft miteinander haben. Der Mensch ist ein Mensch des Lichts. Wir sind Menschen der Gemeinschaft. Wir sind nicht Menschen der Isolation und nicht Menschen der Heimlichtuerei. Aber ja, man kann zusammenfassen, es hat eine Freundin oder eine Bekannte geschrieben, das Buch Freundschaft, ich bringe es später mal mit, und sie hat gesagt, man kann es beschreiben wie, ich nerve, weil ich bin. Ja, seit diesem Sündenfall, seit Adam und Eva, sind wir einfach Menschen, die immer wieder Dinge tun, die nicht gut sind. Wir verletzen uns, wir verletzen andere, andere verletzen uns, wir sind verletzt, wir verletzen andere. Gott und den Menschen. Und das ist unser täglich Business. Das ist das, was wir hier erleben, tagtäglich. Und man kann es dann, ja, so ein bisschen süffisant zusammenfassen mit, ich nerve, weil ich bin. Aber oft fällt es uns schwer, diese Hürde zu überwinden. Es fällt uns schwer, Menschen des Lichts zu sein. Es fällt uns schwer, Gemeinschaft zu suchen, obwohl wir lieber in Isolation gehen würden. Es fällt uns schwer, ehrlich zu sein, weil die Scham so groß ist. Es fällt uns schwer, ehrlich zu sein oder zu bekennen, weil wir Angst haben. Es fällt uns schwer, weil wir schon 2-3 Stunden abends im Bett lagen, darüber nachgedacht haben. Unser Kopfkino hatte schon die schönsten Szenarien ausgestellt, was alles passieren kann, wenn wir mit der Sprache rausrücken. Und wir werden misstrauisch. Und wir wollen nicht mit der Sprache rausrücken, wenn wir etwas getan haben. Tim Keller hat mal gesagt, wenn du keine Rechenschaft ablegen willst, wirst du versuchen, ohne echte Beziehungen auszukommen. Wenn du Angst davor hast, dass Menschen in dein Leben reinschauen, dann wirst du immer nur an der Oberfläche bleiben. Du wirst nie deine Türen öffnen, Leute willkommen heißen und Leuten zeigen, was in deinem Inneren wirklich ist. Wenn du dein Herz einmauern willst, dann ist da kein Platz für echte Freundschaft, für echte Beziehungen. Freundschaften bleiben oberflächlich, weil wir wissen, dass Freunde, gute Freunde, sie klopfen an, sie wollen diese Türen öffnen. Und die Frage für uns ist, haben wir Angst? Haben wir Angst, Menschen zu zeigen, was uns wirklich beschäftigt? Menschen zu zeigen, was, ja, wo wir vielleicht Bockmist gebaut haben? Bist du ein Mensch, der sich davor fürchtet, dass ein anderer sieht, was du verborgen halten willst? Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich möchte euch nochmal dazu ermutigen, wir sollten eine Person haben in unserem Leben, die uns so gut kennt, dass sie uns vielleicht sogar besser kennt als wir uns selbst. Jesus zählt nicht. Wenn Jesus zählt, dann braucht ihr zwei. Und ich glaube, Jesus macht es uns ziemlich gut vor. Schauen wir in den Evangelien. Da lesen wir Geschichten voll von Jesus, wie er Sachen teilt. Jesus sagt, hey, ich habe Angst, komm mit mir beten. Jesus sagt, hey, ich muss das und das machen. ich muss nach Jerusalem gehen und dort werde ich sterben. Und die Jünger, sie verstehen das alles nicht, erst zum Schluss. Aber Jesus sagt immer, ich teile es mit euch. Ich sage es euch, auch wenn ihr es gerade nicht versteht, ich lasse euch an meinem Leben Anteil haben, das, was mich beschäftigt, das, was mir Sorgen bereitet. Und ermutigt sie immer wieder dazu, Teil seines Lebens zu sein. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir tagtäglich begehen dürfen in Freundschaften, in Ehen, in ja, vielleicht auch eine oder andere Beziehung, die es noch so gibt, keine Ahnung. Lasst uns immer wieder den Mut haben, zu bekennen und Versöhnung zu suchen. Also ein großer Punkt ist Sünde. Ein zweiter Punkt, den ich nennen möchte, ist Alltägliches. Und ich möchte da nicht viel Zeit drüber verlieren, aber ich möchte ein paar Punkte sagen. Das erste ist, es kommt darauf an, welche Rolle wir der Freundschaft zumessen. Auch das habe ich letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten. Glauben wir der Bibel, wenn sie von Freundschaft spricht, dass es wirklich so wichtig ist? Wenn wir das Buch der Sprüche gucken, da stehen so viele Sprüche über Freundschaft. Und das Buch der Sprüche sagt uns eigentlich, wenn du es im Leben packen willst, brauchst du Menschen an deiner Seite. Wir sind zur Beziehung geschaffen. Glauben wir das? Wollen wir in Freundschaften investieren? Wollen wir mehr sein als nur oberflächlich? Das zweite ist Zeit. Freundschaften kosten Zeit. Unangenehm. Manche wollen ganz viele Freunde haben und die stellen fest, ich habe gar nicht genug Zeit dafür. Ich hatte auf der Bibelschule, wir waren 110 Jugendliche und wir hatten ein ganz begeistertes Mädchen und sie wollte mit allen richtig gut befreundet sein. Die ist nach ein paar Wochen wirklich ein bisschen an ihre Grenzen gekommen, emotional. Und wir haben alle gemerkt, das war ein netter Versuch, aber es geht nicht. Und das ist okay. Du musst nicht mit allen beste Freunde sein. Wir sollten Freunde haben, wir sollten vielleicht ein oder zwei beste Freunde haben, denen wir alles anvertrauen können. Aber du wirst nicht viele beste Freunde haben können. Wenn du viele beste Freunde hast, wirst du immer keinen haben. Weil Freunde brauchen Zeit. Es gibt dazu Statistiken, das finde ich total spannend. Ich bin ein Fan von Zeit und mir ist Zeit sehr wichtig, weil ich habe als Kind erlebt, wie Menschen, die mir sehr wichtig waren, Zeit mit mir verbracht haben, aber während das am Handy waren oder am besten telefoniert haben und ich war da, aber die Person war emotional nicht da. Und das hat mich immer genervt. Und da bin ich jetzt heute so, ich merke das, meine Freunde merken es, ich bin da manchmal ein bisschen kurz angebunden, wenn da immer jemand irgendwie noch was anderes nebenbei macht. Ich mag es, wenn Leute ganz für mich da sind. Die Herausforderung ist natürlich, dass es ich auch so bin. Also wenn ich das erwarte, muss ich es ja auch mir selber liefern. Das ist das, was mich dann herausfordert. Aber wir brauchen Zeit füreinander. Statistiken haben gesagt, brauchst du 80 bis 100 Stunden, um mit einer Person befreundet zu sein. Und dazu zählt nicht Arbeitszeit, dazu zählt selbst gewählte Zeit, wo du sagst, hey, wollen wir mal Kaffee trinken gehen? Wollen wir mal auf die Bowlingbahn oder was auch immer? Es braucht über 200 Stunden, um einen besten Freund zu haben. Das ist viel Zeit.
Im Jahr oder Monat?
Im Leben, glaube ich. Ja, aber also ich finde, es ist viel Zeit, wenn du überlegst, so, ich will einen besten Freund, dann musst du erstmal 2 Stunden reinbuttern. Das sind 40-Stunden-Woche. Also es geht nicht von heute auf morgen. Meistens geht es nicht von heute auf morgen. Meistens brauchen Freundschaften Zeit. Ihr braucht viel Zeit, auch wenn ihr die Zahlen jetzt vielleicht nicht so spektakulär findet wie ich, das ist okay. Und es braucht gemeinsame Erfahrungen. Man nennt dieses Side-by-Side-Experiences. Wir brauchen gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Erinnerungen. Und genauso brauchen wir auch Zeit face-to-face. Wir brauchen Gespräche, wir brauchen Zeit, wo wir wirklich mal reden können, was unser Herz bewegt. Beides ist ein ausgewogenes von gemeinsamen Sachen tun und gemeinsam vielleicht verabreden, einfach mal Kaffee zu trinken und zu sagen, das liegt auf meiner Seele. Für die, die keinen Kaffee mögen, so wie ich, geht in den Wald, Wälder sind toll. Das ist wie so, man geht da rein, man verläuft sich eine Stunde lang, man kann alles sagen, was man will, danach geht man raus, alles bleibt in diesem Wald drin. Es funktioniert sehr gut. Ja, macht das gerne regelmäßig. Je regelmäßiger ihr das macht, desto mehr Zeit verbringt ihr, desto besser Freunde werdet ihr. Toll. Ja. Kleiner Tipp, geht nicht abends im Wald, wenn es dunkel wird, wird schwierig. Dann spendet ihr vielleicht mehr Zeit als gewollt. Ja, das wiederum, es ist so gut, es gibt Erlebnisse, ja. Genau. Also, haben wir Zeit füreinander? Ein Problem ist auch der Pastor. Ja, so, das ist ein typisches Problem, was ich habe oder was Pastoren insgesamt haben. Leute wollen vielleicht mit dem Pastor mal reden oder vielleicht Zeit verbringen, aber alle haben immer das Gefühl, der Pastor, der hat nie Zeit. Der Pastor ist immer beschäftigt. Der Pastor muss immer wichtigere Dinge machen, als sich um mich zu kümmern. Mit seinen Freunden vielleicht, ja. So. Und dieses Problem hat nicht nur der Pastor, aber der Pastor ist dafür prädestiniert. Weil alle denken, er sagt auch so, ich habe gerade keine Zeit, vielleicht morgen oder so. Aber wenn du sagst, ja, lass uns gerne verabreden, ich habe nächsten Monat noch einen Spot frei, dann sagt das mehr aus, als du dir denkst. Weil die Person wird nicht wiederkommen und dich fragen oder vielleicht nicht mehr so oft. Wir brauchen Zeit. Und gerade in einer Welt, wo wir viel umziehen, in einer Welt, wo wir mal hier sind, mal da sind, wo wir von der Arbeit wechseln, wo wir vielleicht Ehen auseinandergehen und wir jetzt umziehen, ist es immer wieder herausfordernd, weil wir verlieren Freundschaften und wir kommen an einen neuen Ort und wir fragen uns, warum muss ich wieder so viel Zeit investieren? Und vielleicht bin ich in ein paar Monaten vielleicht wieder weg. Wer weiß, wo es mich hin verschlägt. Und das demotiviert uns. Aber nochmal, wir sind zur Einsamkeit nicht geschaffen. Ich habe das selbst mal erlebt. Ich war zwischen meinem Studium und meiner Stelle hier, war ich ein Jahr in Frankfurt. Ich habe dann mal Ausbildung gemacht zum Rettungssanitäter. Und ich bin mit meinem besten Kumpel zusammengezogen in einer WG. Und ich war so wie ein, ich ziehe mit meinem besten Kumpel zusammen. Das wird so cool. Es war eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens. Weil, also erstens, in Freunde, auch gute Freunde, die man wirklich gerne hat, die siehst du nicht jeden Tag. Und wenn du sie jeden Tag siehst, dann lernst du noch ein paar Macken kennen, die du vorher nicht so gesehen hast. Oder Macken, wo du wusstest, ich kann mich eine Woche entspannen, bevor sie wiederkommt. Und das verändert Dinge. Und zum anderen, ich hatte in Frankfurt keine Freunde. Wir hatten eine Hausgemeinde, das heißt, die Gemeinde, in die ich gegangen bin, das war ich, mein bester Kumpel und noch zwei weitere. Und das war, ich hatte da kein soziales Umfeld. Ich wusste, ich habe gute Freunde in Gießen, ich wusste, ich habe Freunde in meiner Heimat in Bielefeld, aber ich hatte niemanden sonst in Frankfurt. Das war die Katastrophe schlechthin. Es ist wichtig, dass wir in Freunde investieren, auch wenn wir umziehen, auch wenn wir einen neuen Ort, einen Neuanfang haben. Investiert in Freunde. C.S. Lewis hat mal gesagt, und ich glaube ein paar andere Leute auch, aber von ihm habe ich es gefunden, er hat gesagt, wenn ich einem jungen Mann einen Rat geben müsste, wo er leben soll, würde ich sagen, opfere fast alles, um dort zu leben, wo du in der Nähe deiner Freunde sein kannst. Und als Pastor würde ich noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, opfere fast alles, um in der Nähe dort zu leben, wo deine Gemeinde ist. Weil Gemeinde sollte Freundschaft sein. In der Gemeinde sollten wir ein Netz haben, wo wir Familie sind. Das ist eine gute Ermutigung. Wenn wir umziehen, zu überlegen, gibt es auch dort eine Gemeinde von Christen, von Menschen, die so ticken wie ich, die mir gut tun. Und zu denen ich gehen kann, wenn ich alleine bin. Lasst uns daran denken, wenn wir umziehen. Wo macht es Sinn? Wo kenne ich Menschen? Und wo sind Menschen, derselbe Glauben wie ich vielleicht? Der Grund, warum ich hier in Rüsselsheim bin, ist übrigens genau das. Mit dem besten Kumpel, mit dem ich in Frankfurt zusammen gewohnt habe, wir haben einen Bund geschlossen. Wir haben gesagt, wir wollen, wenn es geht, in der Nähe voneinander bleiben. Und er wohnt in Frankfurt, immer noch. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich suche mir eine Gemeinde im Umkreis von Frankfurt. Sonst wären meine Überlegungen schon ganz woanders hingegangen. Und dann hat Wieland mich gefragt, also unser Geschäftsführer, Florian, willst du nicht in die und die Gemeinde? Und ich war so, eigentlich würde ich gerne in der Nähe von Frankfurt. Hast du da was? Und dann so, ja, dann guck doch mal in Rüsselsheim. Und es hat wunderbar funktioniert und Gott hat mir euch sehr schmackhaft gemacht. Und ich bin immer noch sehr dankbar darüber. Aber so, Gott hat es gesegnet. Aber der Grund, warum ich hier bin, ist tatsächlich, dass ich gesagt habe, ich möchte in der Nähe meiner Kumpel sein. Meines Kumpels sein. Auch ein paar andere Freunde sind noch in der Nähe. Das ist mir wichtig. Ein dritter Punkt, sehr praktisch, ist auch das Handy. Das hat jetzt nicht viel mit Sünde zu tun, glaube ich, aber digitale Medien erschweren uns Freundschaften heutzutage. Weil es ist erstens unpersönlich. Wenn ich mit meiner Oma telefoniere, sie ist in Holland im Pflegeheim. Ich sitze nicht vor ihr, sie sieht mich nicht. Das ganze Gespräch funktioniert ganz anders. Sie ruft mich zwar an, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie gerade das Gefühl hat, da sitzt jemand vor ihr. Es fühlt sich an wie so eine Sprachnachricht eher. Wir sind nicht mehr präsent, wenn wir am Handy sind. Wir kennen das alle. Wir sitzen am Tisch mit 5 Leuten und keiner guckt sich an. Alle gucken aufs Handy. Wir schreiben mit irgendjemandem auf der anderen Seite der Welt, aber wir sind nicht in Kontakt mehr mit den Menschen, die um uns sind. Das finden wir alle nicht schlimm, aber im Inneren stört es uns doch irgendwie. Wann reden wir denn noch mit fremden Leuten in der Bahn? Es gibt eine gute Haustierregel zu. Stell dir vor, dein Handy ist wie ein Hund. Darf es mit auf den Tisch, wenn du isst? Nein. Darf es zu Hause mit ins Bett? Nein. Über Sofa können wir reden. Ja, aber ich finde, da sind tatsächlich ein paar gute Gedanken dahinter. Amen. Das war ein Ja. Und du verbringst zwar vielleicht Zeit, und das ist gut, wenn du in Kontakt bist, das ist wirklich gut. Wir haben auch lange, also Freundschaften mit Menschen, die weit weg sind, das ist dann so, das ist okay, da kannst du Kontakte mit pflegen. Aber trotzdem, je weniger du von der Person siehst, wenn du nur schreibst, du siehst nicht die Mimik, du siehst nicht die Gestik, wenn du schreibst, hast du nicht die Tonalität, du wärst nicht, wie hat das jetzt wirklich gemeint? Und es geht so viel verloren, wie wir unsere Freunde eigentlich kennen. Also wie ich mein guter Kumpel in Kanada, das ist so genial mit ihm, weil er macht bei allem Geräusche. Er setzt sich hin und so, steht auf, so, und es ist, das liebe ich. Und das geht einfach verloren. Du denkst so, wie cool ist diese Person? Das ist das, was uns vielleicht auch, also unsere Macken und unsere, die gehen verloren. Und wir benutzen das gerne, um persönliche Sachen über einen sehr unpersönlichen Weg zu kommunizieren. Ihr kennt das alle. So diese SMS, womit man Schluss macht. So ist es vorbei. Wir trauen uns nicht mehr, schwierige Sachen mit jemandem direkt zu klären. Lieber schreiben, lieber eine E-Mail schreiben, die man 5 Tage lang vorbereitet hat, wo man seine ganzen Emotionen hineingetransportiert hat, und der andere hatte keine Chance, darauf zu reagieren oder irgendwie, ja, dir ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil du dich vielleicht vertan hast. Auch bei Facebook, wir lieben es, Kommentare abzugeben, wo wir halbwegs anonym sind. Aber so echte Konfrontationen, echte Gespräche, echte Beziehungen mit Menschen, das scheuen wir. Und ich glaube, es tut gut, wenn wir persönliche Angelegenheiten persönlich besprechen, face to face. All das kann man zusammenfassen, wenn man sagt, ein guter Weg, um gute Freunde zu bekommen, fängt damit an, dass man selbst anfängt, ein besserer Freund zu werden. Wenn du gute Freundschaften suchst, sei du der Erste, mit dem du anfängst. Ja, schau, dass du ein guter Freund bist. Schau, dass du Zeit hast. Schau, dass du persönlich da bist. Und schau, dass du ja Vergebung suchst, wenn Vergebung da, also vonnöten ist. Ja. Ein dritter Punkt ist Wiederherstellung. Manchmal fragen wir uns, wie können wir Freundschaft wiederherstellen, wenn da wirklich Dinge gelaufen sind, die nicht gut sind oder nicht gut waren. Was ist, wenn jemand schlecht über uns geredet hat, wenn unser bester Freund uns enttäuscht hat, wenn er nicht da war? Wenn ihr die Bibel lest, ich habe jetzt ganz viele Psalmen nicht mitgebracht, aber es gibt ganz viele Psalmen und es gibt auch ein paar Sprüche, die immer sagen, also die immer beschreiben, wie Freundschaft zerbrochen ist. Also David schreibt es in seinen Psalmen immer wieder: Ich war in Not und meine Freunde, sie waren in der Ferne. Sie kamen nicht. Oder meine Freunde sind mir zu Feinden geworden. Oder ja, auch in Hiob lesen wir, dass Gott seine Freunde auch ein bisschen gegen ihn gebraucht hat. Auch in den Sprüchen kommt immer wieder, ne, wenn da jemand schlecht drauf ist, dann spring nicht singend in sein Haus und trelle die schönsten, freudigsten Lieder. Das passt nicht. Ja, komm nicht jeden Tag, steh nicht jeden Tag auf der Matte deines Kumpels und sag, wie schön es ist, dass es ihn gibt. Das wird nach 2 Wochen nerven. Ja, es gibt ganz viele auch Bereiche, wo Freundschaften schwierig werden oder anstrengend werden. Und wie gehen wir mit Menschen um, die anstrengend sind? Und ich glaube, das erste oder einer der wichtigen Punkte ist da in Matthäus. Und die Stelle kennen viele von euch auch. Und Jesus sagt, also Jesus ist in gewohnt etwas harschen Manier: Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch schon, wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf oder Idiot sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Genau, und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst, du in den Gottesdienst gehen willst und es fällt dir dort ein, dass ein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm zurück und bring deine Opfergabe da. Und es sind 4 Punkte, die wir darauf die wir daraus lesen können. Das erste ist dieses Eingeständnis. Ich merke, mir fällt ein, jemand hat etwas gegen mich oder ich habe etwas gegen diese Person. Ich glaube, wie rum ist erstmal egal. Hauptsache, du merkst, boah, ich glaube, da ist irgendwas, was zwischen uns steht. Und es ist wichtig, das zu erkennen und das nicht zu verharmlosen, zu vertuschen. Nehmen wir Sachen, die zwischen uns stehen und wir wollen sie verdrängen, wir wollen sie in den Teppich kehren und im Teppich gedeihen die Sachen. Im Teppich härten die Dinge aus. Sie gehen nicht weg. Darum lass uns das bewusst werden und dann lass uns die Initiative nehmen. Das ist der zweite Punkt, Initiative, um auf die Person zuzugehen und zu sagen, hey, ich glaube, oder erstmal zu fragen, ist da was zwischen uns? Ich merke, es ist gerade irgendwie komisch, die letzten Wochen. Ich kann es nicht ganz zuordnen. Empfindest du es auch so? Und bevor du sagst, du hast, vielleicht erstmal harmlos fragen. Und dann die Korrektur. Versöhnung, lass uns das, was zwischen uns steht, ansprechen, lass uns versuchen, das zu besprechen und einander anzuerkennen und zu vergeben. Und ich finde, der interessante Punkt ist Versöhnung vor Anbetung. Manchmal stehen wir beim Abendmahl hier und wir haben das Gefühl, ich fühle mich nicht, ich habe irgendwie Clinch, ich kann nicht beim Abendmahl teilnehmen. Aber die Bibel sagt uns eigentlich nicht, dass wir nicht am Abendmahl teilnehmen sollen und dann so lange da sitzen bleiben sollen, sondern eigentlich sagt die Bibel, dann steh auf, renn raus und bevor du zum Gottesdienst gehst, klär das. Bevor du Gott anbetest, kläre das. Ein anderer Pastor hat in einem anderen Kontext mal gesagt, das finde ich sehr schön, er hat gesagt, wenn wir im Gottesdienst sitzen und wir singen Lieder und loben Gott und wir ehren ihn, wir preisen ihn, aber im Anschluss hinterziehen wir unsere Steuern, dann ist das keine Gottesanbetung. Wir müssen mit unserem ganzen Leben Gott anbeten. Und das heißt, wenn wir hier sitzen und die Hände heben und Gott anbeten, aber wir vergeben nicht und wir sind nicht zur Vergebung bereit, dann ist das keine Anbetung. auch im Judasbrief lesen wir das gerade in der Bibelstunde, dass das Leben zu der Lehre, zu dem, was wir glauben, übereinstimmen muss. Und der vierte Punkt ist Liebe. Also Eigenverständnis, Initiative, Korrektur und Liebe. Wir sollen versuchen, wieder zur Liebe zu kommen, zur Versöhnung, zur, ja. Und da geht es dann nicht darum, wie mag ich ihn überhaupt noch, was empfinde ich, sondern ich glaube, die Bibel lädt uns ein, Zeichen der Liebe zu tun, Taten der Liebe zu tun, auch wenn wir es vielleicht nicht sofort fühlen, auch wenn unsere Emotionen noch hinterherhinken, lasst uns hoffnungsvoll Taten tun, face to face. Paulus schreibt es in seinen Briefen immer wieder, im 2. Johannes, im 3. Johannesbrief, ich will euch noch, also 1000 Worte schreiben, aber es ist viel besser, wenn ich euch sehe und darum mache ich hier einen Punkt. Oder er schreibt zum Timotheusbrief, sagt, komm bald, und dann schreibt er nochmal später, komm bitte vor Winter. Ich möchte das nicht schreiben, ich möchte, dass wir das klären können oder dass du bei mir bist. Ja. Wenn ihr sehen wollt, wie es nicht geht, lest die Geschichte von Saul. Saul ist ein perfektes Negativbeispiel, wie man Freundschaft zerstört. Also, wenn du wissen willst, wie man Freundschaft zerstört, lies Saul, tu dasselbe. Genau. Was hilft uns jetzt, das alles umzusetzen? Das ist mein letzter Punkt vom letzten Punkt. Das sind zwei Dinge. Ich glaube, das ist Jesus Christus. Im 2. Galater heißt es, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich ausgeliefert hat. Ich glaube, uns fällt einfacher, Freundschaften, die Hindernisse in Freundschaften zu überwinden, Menschen zu vergeben, ob es Freunde sind, ob es Ehepartner sind oder wer auch immer, wenn wir wissen, wer wir sind. Wenn du eine Beziehung hast mit Jesus Christus und du sagst, er hat mich geschaffen und er will Freund mit mir sein und ich will Freund mit ihm sein, und du glaubst, dass Jesus für dich gestorben und auch verstanden ist, ihm nachfolgen willst, dann sind wir Kinder Gottes. Und ich glaube, dann wissen wir, dass der Gott des Universums, der uns geschaffen hat, uns liebt, alles für uns gegeben hat. Dann fällt es uns, glaube ich, auch einfacher, anderen zu vergeben, weil wir nicht mehr auf das Ansehen anderer angewiesen sind, sondern wir wissen, Gott hat mich geschaffen und Gott liebt mich und hat alles für mich gegeben. Ich muss keine Angst mehr haben, dass die Person mich verurteilt, weil ich weiß, ja, aber Gott hat mir vergeben. Gott hat meine Schuld getragen. Und wir dürfen wissen, ja, dass ich nicht tiefer fallen kann als in Gottes Hand. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, steht auch in Galater. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Die zu Jesus Christus gehören, haben das ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Was uns hilft, Freundschaften zu führen, ist auch der Heilige Geist, der uns Geduld gibt, der uns Liebe gibt, zu sagen, Florian, probier's doch nochmal. Ja. Und der uns ermutigt, Frieden zu suchen und Ebenbilder Gottes zu sein. Friedensstifter in dieser Welt. Also, Freundschaft, was zwischen uns steht. Es gibt Punkte in unserem Leben, wie Sünde oder auch die ein oder anderen Dinge bei uns im Alltag, die uns behindern, Freundschaften zu bauen. Aber ich glaube, das Evangelium, die Gemeinschaft mit Gott, gibt uns Hoffnung, diese Barrieren zu überwinden und uns einzuladen, wirklich zu öffnen und darauf zu vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint, auch mit den Menschen um uns herum. Amen.